SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur. Ich bin Hans-Ulrich Probst. Unsere Sendung gilt heute einem der wichtigsten und wirkmächtigsten Schriftsteller deutscher Sprache, Georg Büchner. Am kommenden 17. Oktober wird sein 200. Geburtstag gefeiert. Freilich ist er keine 24 Jahre alt geworden. Er ist in Zürich im Februar 1837 dem Typhus erlegen. Er war dort als Naturwissenschaftler an der eben gegründeten Universität tätig. Mein Gesprächspartner für unsere Büchner-Passage ist der Mainzer Literaturwissenschaftler Hermann Kurzke. Herzlich willkommen. Hermann Kurzke hat viel zu Thomas Mann geforscht und publiziert. Jetzt hat er eine große neue Biografie von Georg Büchner vorgelegt. Ihr Titel: Georg Büchner, Geschichte eines Genies. Nun, Hermann Kurzke, mit dem Geniebegriff soll man sorgsam und sparsam umgehen. Warum ist das Etikett Genie im Falle Georg Büchners unbedingt gerechtfertigt?
Weil da ein großes, faszinierendes Rätsel bis heute ist. Wir haben 5 Werke, mit denen dieser junge Mann bekannt ist. Und alle 5 Werke leben bis heute. Und es ist sehr schwer zu erklären, warum. Deswegen habe ich relativ bewusst diesen etwas pathetischen Begriff Genie eingeführt, obwohl ich dann so eine Art Mechanik des Genies zu entwickeln versuche. Aber da bleibt ein Rest übrig, ein unerklärlicher. Diese 5 Werke, mit denen wir zu tun haben, das ist eine kleine politische Schrift, eine politische Polemik, der Hessische Landbote. Danach kommt erst ein Drama, Dantons Tod, in dem diese politische Erfahrung verarbeitet wird. Dann kommt die Erzählung Lenz. Dann kommt Leons und Lena, ein romantisches Lustspiel. Und als letztes und nicht mehr fertig geworden, kommen die Szenen zu Woyzeck. Und alle diese 5 Werke leben, entweder in der Schule oder auf dem Theater, und geben uns bis heute Rätsel auf.
Das ist das Eindrückliche, dass dieser Büchner von einer unglaublichen Aktualität oder Modernität immer wieder erscheint. Wenn man einfach nur zu den Texten greift, denkt man oft, nein, das kann nicht erste Hälfte 19. Jahrhundert sein, das muss 20. oder 21. Jahrhundert sein. Sie haben es gesagt, Dantons Tod, das rekurriert auf die französische Revolution, Lenz rekurriert auf den Sturm- und Drangdichter Jakob Michael Reinhold Lenz. Woyzeck ist ein Kriminalfall, also was auch typisch ist. Georg Büchner war nie ein Erfinder, der jetzt große poetische Universen geschaffen hat, sondern er hat sich an Stoffen versucht, die Vorlagen und denen er eine eigene Färbung gegeben hat. Desgleichen ja auch im Hessischen Landboten. So viel aber mal zu den Büchern, die immer noch gelesen werden, geschätzt werden. Man kann ja vielleicht seine Bedeutung auch an einem ganz schlichten Faktum ablesen. Der bedeutendste deutschsprachige Literaturpreis trägt den Namen von Georg Büchner, trägt nicht den Namen von Goethe oder Schiller oder Kleist, er trägt den Namen von Büchner. Und auch alle diese zeitgenössischen Autorinnen und Autoren, die den Preis bekommen haben und jeweils eine Rede halten, da gibt es kaum einen, der sich nicht mit größtem Respekt und oft auch Verehrung über diesen Autor äußern. Also insofern ist er einfach einer der ganz Großen. Jetzt aber doch medias in res in dieses Leben. Sie begehen ja sozusagen einen Tabubruch. Ihre Biografie arbeitet so, wie es der Germanistikstudent lernt. Er soll es nicht machen. Der lernt nämlich zuerst mal den Text anschauen und sehen, was einem dabei auffällt, und für die Interpretation höchstens spät dann biografische Umstände und biografisches Wissen einfließen zu lassen. Sie gehen praktisch den umgekehrten Weg. Sie suchen in den biografischen Zeugnissen nach den Antriebskräften für das, was als Text dann vor uns steht. Der Entscheid zu dieser Methode, wie ist der entstanden?
Ich habe es vielleicht ursprünglich gelernt an Thomas Mann. Dort habe ich das erste Mal gemacht. Ich habe das bei Büchner vertieft und selber mit Überraschung festgestellt, das funktioniert. Eine übliche Biografie hat ja als Quellen normalerweise zum Beispiel Tagebücher oder Briefe und amtliche Dokumente, aus denen versucht man ein Leben zusammenzusetzen. Wenn man Dichtungen zusätzlich hat, hat man eine Quelle für das Innenleben, für das, was ein Mensch mal empfunden haben muss. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt die dichterischen Werke als direkte Privataussagen nehme. Das ist selbstverständlich Unsinn. Ich sehe schon die Vermittlungsformen, bis sie zum Kunstwerk werden. Aber ich versuche diesen Gang vom ersten zündenden Blitz einer Idee bis hin über die Arbeit mit den Quellen, wo Büchner sehr unbedenklich war, das Abschreiben von Quellen, bis hin zu weiteren Arbeitsschritten, die daraus dann ein Kunstwerk machen. Diesen Weg versuche ich rückwärts zu gehen, also hinein in das Ich, das das erzeugt haben muss. Und ich finde es wunderbar bei einer Dichterbiografie, dass man so etwas hat. Wenn man die Biografie eines Ingenieurs schreibt, hat man keine Quellen in der Regel, die über die Seele Auskunft geben. Aber ich will diese Auskunft über die Seele finden in den dichterischen Werken.
Sprechen wir jetzt von der Seele und vom Körper, also vom faktischen Leben von Georg Büchner. Vorab vielleicht noch, Sie haben gerade Thomas Mann erwähnt, einen größeren Gegensatz bezüglich des verfügbaren Materials. Für eine solche Biografie kann man sich ja kaum vorstellen. Also bei Thomas Mann ist jeder Schneuzer oder jeder Seufzer sozusagen vermerkt und erschlossen. Ja. Bei Büchner ist die Quellenlage diesbezüglich unglaublich prekär, nicht?
Ja, bei Büchner ist das Problem, dass die Quellenlage außerordentlich mager ist und von gewaltigen Zerstörungsprozessen und Zensurprozessen beeinträchtigt wird. Und man muss bei jeder Quelle, die man da verwendet, muss man sehen, welchen Status hat die eigentlich und welche Auswahlprozesse hat die durchlaufen. Und ich habe das immer gesehen wie ein Puzzle, das mal 500 Teile hatte und von denen sind 130 erhalten. Und ich habe mir die Frage gestellt, was war in den leeren Flächen? Wie kriege ich was für die leeren Flächen, sodass jedes der erhaltenen 130 Teile an seinen richtigen Platz kommt und ich die leeren Flächen zu füllen versuche. Das ist natürlich ein Unterfangen, wo man vom Positivismus weg muss.
Das zeigt auch schon, dass hier ein subjektiver Blick am Werk ist, ganz zwangsläufig. Sie vergleichen die Herkulesaufgabe ja auch damit, wie wenn man aus einem prähistorischen Kinnbacken eine ganze Kultur rekonstruieren möchte. Das geht natürlich nur mit Vermutungen, abgestützt auf Indizien, aber nicht auf Beweise, wenn man es sozusagen kriminalistisch sagt. Nicht.
Trotzdem ist es nicht nur subjektiv. Es gibt schon methodisches Verfahren, was den Dingen in verschiedenen Graden schon wissenschaftlich gibt.
Das ist die Riesenfleißarbeit, die auch in dem Buch steckt. Ja. Wirklich das schmale Korpus an Material bis zum letzten ergründet zu haben, aber jetzt doch zum Leben. Wer war dieser Georg Büchner, geboren 17. Oktober 1813 in Godelau bei Darmstadt? Hermann Kurzke.
Herkunftsmäßig war er der älteste Sohn, der älteste von sieben, aus einer Medizinerdynastie, kann man sagen. Das sind also alles Ärzte im Umfeld. Und dementsprechend soll auch er Arzt werden. Er macht ein gutes Abitur an einem Edelgymnasium und der Vater ist Medizinalrat im Großherzogtum Hessen-Darmstadt, ist also auch nah an der Regierung. Das muss man sehen, wie das damals war.
Gehört zum bürgerlichen Establishment.
Gehört der damaligen zum Zeit Establishment und zum leitenden Beamtenchor dieses Staates. Und der Sohn, der darf dann, weil man dort Verwandtschaft hat, in Straßburg studieren, im Elsass. Also das war damals französisch im Ausland. In Straßburg kommt er mit 18 Jahren hin und verlebt die zwei schönsten Jahre seines Lebens. Straßburg war auch geprägt vom Geist der Julirevolution 1830 in Frankreich. Und überhaupt war Straßburg eine Weltstadt, was Darmstadt in diesem Sinne nicht war. Und er verliebte sich auch gleich in Straßburg. Kurzum, in Straßburg entwickelt sich eine Glücksutopie mehr oder weniger, die auch seine gesellschaftlichen Vorstellungen dann prägt, ein Traum vom gesellschaftlichen Zusammenleben, wie es sein sollte und könnte. Und dann kommt der große Schock, er muss, weil er Landeskind ist, hessen-darmstädtisches Landeskind, muss er als Mediziner in Hessen-Darmstadt seinen Abschluss machen, und Gießen war die einzige Landesuniversität. So wurde er nach Gießen gezwungen. Das war für ihn ein sehr schmerzlicher Schnitt. Das tat weh, dass er nach Gießen musste. Ein Drecknest damals mit 6.000 Einwohnern, aber einer relativ prominenten Universität, an der er dann weiter studierte. Es begann aber mit einer großen Depression, die Darmstadt-Zeit. Er kriegte auch eine Hirnhautentzündung, war dann zur Genesung 4 Wochen zu Hause und ist dann erst im Januar 1834 wirklich in Gießen angekommen. Dann gab es wieder ein wichtiges Ereignis. Aus dieser Depression taucht er auf, und in Gießen kommen an Freunde und Studenten, die vorher verhaftet waren im Zusammenhang mit dem Frankfurter Wachensturm 1833, und die sofort weitermachen wollten. Und in diese Kreise kam Georg Büchner.
Eben, also die politische Situation, müssen wir erklären, ist eben in Frankreich die Julirevolution, die vor allem den Liberalen und dem Bürgertum gedient hat, aber immerhin von den Freiheitsrechten her natürlich einen ganz anderen Status hatte als die Vielfürsterei, also die Duodezfürstentümer und der Feudalismus, der nur milde gebrochene Feudalismus, der in den deutschen Landen noch herrschte, nicht? Das war noch Absolutismus.
Ganz
und daran hat er sich jetzt mit seinen Freunden.
Da hat er sich gestoßen, und er traf sich eben mit Leuten, die 8 oder 10 Monate verhaftet gewesen waren wegen des Frankfurter Wachensturms.
Und daraus entstand
eine große Aktion von Verschwörung unter Leitung des Pfarrers Friedrich Ludwig Weidig, mit dem zusammen dann schließlich Büchner den hessischen Landboten schrieb, eine zweifellos aufrührerische Schrift von gewaltigem Temperament und gewaltigem Schwung.
Ich glaube, wir hören uns da nur mal die ersten paar Sätze an, des hessischen Landboten, weil man da einfach dann sofort sieht, da ist eine Art Dichter geboren, nicht? Da ist ein Dichter am Werk. Das ist gar nicht jetzt nur, oder in Anführungszeichen nur, der politische Aufrührer, sondern da ist einer, der mit Sprache den Leuten etwas beibringen will, nicht?
Ja.
Ist ja ganz berühmt, die Überschrift: Friede den Hütten, Krieg den Palästen.
Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Im Jahr 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am 5. Tage und die Fürsten und Vornehmen am 6. gemacht. Als hätte der Herr zu diesen gesagt: Herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht, und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern. Sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Pflug, der Vornehme aber geht hinter ihm und dem Pflug und treibt ihn mit den Ochsen am Pflug. Er nimmt das Korn und lässt ihm die Stoppeln. Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag. Fremde verzehren seine Äcker vor seinen Augen. Sein Leib ist eine Schwiele, sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Vornehmen. Im Großherzogtum Hessen sind 718.373 Einwohner, die geben einen Staat jährlich an 6.363.364 Gulden. Dies Geld ist der Blutzehnte, der von dem Leib des Volkes genommen wird. An 700.000 Menschen schwitzen, stöhnen und hungern dafür.
So beginnt der hessische Landbote, es las Hans-Peter Müller-Drossart, für die Passage heute zu Georg Büchner anlässlich seines 200. Geburtstags mit Hermann Kurzke, dem Verfasser der großen Biografie Georg Büchner, Geschichte eines Genies. Ja, das hat natürlich einen schon revolutionären Atem, aber eben auch einen literarischen Atem, nicht? Das ist nicht ein dürres Flugblatt, sondern das fährt ein, auch mit den biblischen Bildern. Woher kam diese Begabung?
Ja, das ist ein heißer Text. Da geht wirklich ein junger Mensch mit all seinem Frust geht da rein und es bricht aus ihm heraus. Woher die Begabung genau kam? Es war erstmal schon vom Elternhaus her ein hochbegabter, tüchtiger, fleißiger Mann. Aber ich glaube, der Schwung kam von dem Straßburg-Erlebnis, davon, dass er dort eine Glücksutopie geboren hatte und die jetzt durch die Gießen-Erfahrung so vollständig deprimiert wurde. Und das brach jetzt literarisch aus ihm heraus und schuf als erstes den hessischen Landboten.
Und was er dabei auffällt, ist zweierlei. Er arbeitet mit Fakten, also es ist nicht das eine irgendeine ideologische Theorie, sondern er arbeitet hart. Ich erinnere gerade an die Diskussion über die Abzocker und Einkommen, also ja, über den Gegensatz von Reich und Arm. Er sagt, die hessischen Steuerzahler unterhalten diesen schmarotzenden, ja, Hof und das Volk eben hat die Stoppeln nur, ja, und kein Korn. Ja. Also er ist, ja, da eigentlich hart mit Recherchen und nicht einfach nur mit Ideen. Das Zweite ist, dass er sich auch im Gegensatz zu den bürgerlichen Revolutionären anzeigt oder den Liberalen, also wenn wir auch an Frankreich denken, an die Träger jetzt der Juli-Revolution, die ja sozusagen im Aufruf «Enrichissez-vous» dann mündet, ja, sich auch gegen die wendet. Also er sieht, dass der wirkliche revolutionäre Hebel ist der Gegensatz zwischen Arm und Reich. Die Leute, die nichts zu beißen haben, das skandalisiert ihn von Beginn weg, nicht?
Ja, er wendet sich an die Bauern, das ist ungewöhnlich, nicht an die Bürger und unterscheidet sich damit ganz klar von den Liberalen, die sonst diese Bewegungen tragen. Und das brachte ihm auch Streit und Auseinandersetzungen ein. Also der Text hat einen ungeheuren Schwung und man fühlt sich umgeworfen davon. Aber wenn man genauer hinschaut, kommen eine ganze Menge Fragen auf.
Der hessische Landbote war ja auch ein Fehlschlag, also er wurde von Weidig, ja, noch verändert. Es ist unklar, wie häufig er überhaupt verteilt werden konnte, in welcher Auflage. Ja. Fest steht, dass die Bewegung bereits von Spitzeln unterwandert wurde und entsprechend, ja, wurden Leute verhaftet. Die Situation wird auch für Georg Büchner dann, ja, rasch ungemütlich.
Ein unmittelbarer Freund von Georg Büchner, Karl Minigerode, wird bei der ersten Verteilungsaktion am Gießener Stadttor verhaftet aufgrund eines solchen Spitzels, der eingeschleust war. Und dass Georg Büchner da nicht mitgefahren ist, ist purer Zufall gewesen. Aus den Akten weiß man heute, dass die Behörden bereits wussten, dass er der Verfasser des hessischen Landboten ist. Sie haben ihn nur aus einem einzigen Grund nicht sofort verhaftet, weil sie nämlich den Spitzel noch zu gebrauchen gedachten. Und weil sie insofern ihre Regeln einhielten, als wenn sie den Spitzel als Zeugen vor Gericht aussagen, dann können sie den Spitzel nicht mehr verwenden. Und den haben sie tatsächlich noch ein Dreivierteljahr lang weiterverwendet. Und dass Büchner nicht verhaftet wurde, hat nur diesen einzigen Grund. Während den Kollegen, den Freund Karl Minigerode, den hat man in flagranti erwischt. Da brauchte man keinen Beweis. Georg Büchner hätte man es erst beweisen müssen, dass er der Verfasser war, und dazu hätte man Zeugen gebraucht.
Ja, was sind die Folgen für Büchner?
Die Folgen sind natürlich für ihn, dass er das auch spürt, was da passiert ist. Er zieht sich innerhalb der nächsten 2-3 Monate allmählich heraus aus der Politik, und im Winter 1834-35 geht er auch nicht nach Gießen zurück, sondern lebt er in Darmstadt im Elternhaus. Man merkt ganz genau, dass er Verhaftungsangst hat, das auch völlig zu Recht. Und unter diesem Druck schrieb er dann sein erstes Drama, Dantos Tod, das ich jetzt biografisch so sehe, in der Funktion, dass er die kleine Revolution, die er mit anzustoßen versucht hat und wo er gescheitert ist und wo er auch Schuld auf sich genommen hat, dadurch, dass sein Freund die ganze Zeit jetzt im Knast saß. Und diese kleine Revolution, die spiegelte sich in der großen Revolution, in Dantons Tod während der Französischen Revolution, in Danton, der 1794 hingerichtet wird von seinem ehemaligen Mitkämpfer Robespierre.
Also es ist ein Revolutionsstück mit einem der Revolution müden Helden.
Ja.
Georges Danton, der den Namen teilt mit unserem Helden. Also das ist diese Zwischenlage, die zeigt, dass Büchner früh auch von Zweifeln und Verzweiflung gekennzeichnet war. Bereits vor Erscheinen des und Verfassen des Hessischen Landboten hat er ja seiner Verlobten in Straßburg, das haben wir nicht erwähnt, er hat sich dort heimlich verlobt mit der Pfarrerstochter Wilhelmina Jägle. Und ihr schreibt er einen berühmten Brief.
Ich studierte die Geschichte der Revolution. Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, allen und keinem verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Größe ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich. Es fällt mir nicht mehr ein, vor den Paradegeulen und Ecksteern der Geschichte mich zu bücken. Ich gewöhnte mein Auge ans Blut, aber ich bin kein Guillotinenmesser.
Dieses Wissen, es ist sehr schwer, die Geschichte zu beeinflussen. Es passiert etwas ganz anderes, als die Täter wollten. Das ist nämlich auch der Fall Danton. Ursprünglich einer der großen Täter, der meint, er könnte das Rad der Geschichte drehen. Und dann wird er umgebracht. Nicht?
Und dieser Fatalismusbrief leidet ja auch an der Schuld wie der Septembermorde, die er nicht
natürlich
verhindert.
Ebenso. Und er sieht jetzt, das Morden geht weiter und weiter und weiter. Und wann erreichen wir endlich das Ziel? Liberté, Fraternité. Blieb ja dann nicht viel.
Also Fatalismus heißt auch, was kann der Mensch überhaupt verändern? Ja. Was kann er bewirken? Ja. Also Determinismus und Willensfreiheit sind die Gegensätze, die Büchner dann umtreiben. Aber das Stück wird ein Erfolg.
Ein relativer Erfolg. Es ist das Einzige, was zu Lebzeiten gedruckt wird. Und es wird doch von relativ vielen Menschen wahrgenommen und führt auch dazu, dass Büchner im 19. Jahrhundert nicht völlig unbekannt war, sondern es gab immer eine kleine Schicht von Liebhabern. Der erste, der begeistert war von Dantons Tod, war Karl Gutzkow, in seiner Zeit ein wichtiger und berühmter Mann,
einer
der Anführer des jungen Deutschland, der auch anzeigt, wohin Büchner literarhistorisch gehört.
Und dann passiert aber etwas Merkwürdiges. Also eigentlich wäre die literarische Karriere lanciert, aber Büchner verfolgt sie gar nicht so obsessiv weiter. Er steht unter Druck der Familie und vielleicht auch sich selbst. Also er wird zunächst mal Wissenschaftler.
Er wird Wissenschaftler und
Naturwissenschaftler.
Nachdem er dann im Winter 1834-35 Dantons Tod fertig hatte, hat er es sofort zum Verlag geschickt und ist sofort hat sich auf die Flucht nach Straßburg begeben, sodass er ab März 1935 wieder im geliebten Straßburg ist. Dieser zweite Straßburger Aufenthalt, der ist aber jetzt gar nicht mehr von der Politik geprägt, von einem ganz gewaltigen Karriere-Ehrgeiz. Er will als Naturwissenschaftler Erfolg haben und er arbeitet fast wie ein Verrückter. Ich sehe das so, dass er die Scharte in seinem Lebenslauf sozusagen auswetzen wollte. Er wollte ein angesehener Gelehrter werden, obgleich der Traum von der Revolution ihn natürlich weiter begleitete. Und ich glaube, der Traum von der Revolution, das war die Arbeit der Nächte, der führte zu den Dichtungen, die weiterhin entstehen. Aber seine Tagesarbeit war seine Karriere als Naturwissenschaftler, die er mit Zielstrebigkeit und Geschwindigkeit und großem Erfolg verfolgt hat.
Er hat aber eben in der Nacht geschrieben und das nächste Werk, was dann entstand, war die Erzählung Lenz. Stellen Sie uns dieses Unikat, das ist eine Wucht von Prosa, 50, 80 Seiten, je nach Druckgröße im Buch, aber ein Text, den glaube ich, keine und keiner vergisst, der sie mal gelesen hat.
Ja. Überlieferungsmäßig übrigens äußerst fragwürdig, also das, was wir da an Text haben, dass verschiedene Filter durchlaufen und wir haben keine Handschrift und das ist wahrscheinlich ein Text, der noch Lücken enthält, die Büchner noch hätte füllen wollen. Ja, das Geniale hier dran ist ein Innenblick auf ein Ich, gewissermaßen die Schilderung, wie sehr vereinfacht, wie ein Wahnsinn ausbricht und wie ein Ich von innen funktioniert, das anfangs ja am 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirg, das anfängt mit einer grandiosen Naturschilderung, in der man auch sieht, wie ein Ich auseinanderfällt und wieder zusammengeht, wie ein Ich zum Punkt schrumpfen kann und zur Welt sich vergrößern kann. Das ist die Größe an diesen Naturschilderungen, wo man dann auch sieht, was es bedeutet, sich überhaupt in der Hand zu behalten und wie schwer das ist, sich abzugrenzen, eine Ich-Identität zu schaffen. Darin liegt, glaube ich, die Modernität dieser Erzählung.
Genau, wir haben ja über Danton jetzt vom Literarischen her nicht so gesprochen. Das ist ja auch ein kühnes Stück, es ist auch ein freches Stück, ein obszönes Stück. Es arbeitet auch mit Dokumenten und Quellen, aber wie es diese dann in Dialoge gießt, das ist doch auch ein Ton, der ins 20. Jahrhundert rüberreicht und wieder aufgegriffen wurde, erst von Peter Weiß mit der Ermordung von Jean-Paul Marat, nicht? Also über 100 Jahre später. Jetzt, Lenz, ich denke, wir hören uns da auch in diesen Text hinein und seien es nur die ersten Sätze. Hans-Peter Müller-Drossart liest.
Den 20. ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter, graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nasskalt. Das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht. Und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf den Kopf gehen konnte. Anfangs drängte es ihm in der Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte. Es drängte in ihm, er suchte nach etwas, wie nach verlorenen Träumen, aber er fand nichts.
Soweit die Anfangssätze, ich meine schon das Bild, dass er auf dem Kopf gehen möchte oder die Erde in den Ofen setzen, das ist ungeheuerlich, nicht? Und auch der Rhythmus, die Musikalität, die dieses Gehen in seiner Irritation zeigt.
Man muss da auch je nach Ausgabe schauen, nach welcher Quelle das geschrieben ist. Ich glaube, im Original ist für Büchner typisch das Komma, dass die Sätze so in kurzen Einheiten und Kommata nacheinander laufen mit einer gewissen Atemlosigkeit, dass man
das ist hörbar.
Immer vorangetrieben wird und das richtig mitspürt, wie man da nicht zum Punkt kommt und wie man sich verliert. Das ist in dieser Erzählung ganz großartig gemacht.
Warum hat Büchner diesen Stoff gewählt?
Die Versuchungen mag er selbst gekannt haben, die Versuchungen zum Ich-Zerfall und die Kraft, die man braucht, um sich zusammenzuhalten, das hat er psychologisch sicher gekannt. Dass er es wirklich ausgearbeitet hat, sind wohl Glücksfälle, die er in Straßburg antraf. Der Schauplatz war das Steintal in den Vogesen, das ist vielleicht 30 Kilometer von Straßburg entfernt gewesen. Büchner ist da mit Sicherheit hingewandert und kannte das alles. Und vor allem hatte er in der Nähe die direktesten Quellen, die er brauchte. Der Pastor Ehrenfried Stöber, der Vater eines seiner Freunde, im Steintal den Pfarrer Oberlin beerdigt. Er hat die biografischen Dokumente zusammengesammelt. Er besaß den Bericht von Pfarrer Oberlin über den Aufenthalt des historischen Lenz damals, den Büchner auf weiten Strecken wörtlich gefolgt ist. Anderes hat er ausgelassen. Kurzum, Büchner saß gewissermaßen wie die Made im Speck, was die Quellen betraf. Er hatte unmittelbare, neue, frische, noch nicht von anderen verwertete, originale Quellen dafür. Und das hat ihn natürlich auch verführt.
Eben über den Dissoziationsprozess eines Künstlers.
Ja,
und wie man ihn so eben auch noch nie beschrieben bekommen hat. Und er ist dabei ja auch offen anachronistisch. Also Lenz hat in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts gelebt. Er siedelt die Erzählung umstandslos in seiner unmittelbaren Gegenwart an. Und er nutzt sie ja auch für eine ästhetische Debatte. Also in den Lenz eingefügt sind ganz wichtige ästhetische Forderungen, die er Lenz in den Mund legt, die aber eigentlich auch sein Programm formulieren. Ja. Nicht? Also auch hier ein paar Sätze.
Ich verlange in allem Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist's gut. Wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es hässlich ist. Das Gefühl, dass was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen beiden und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen. Übrigens begegne es uns nur selten. Im Shakespeare finden wir es, und in den Volksliedern tönt es einem ganz in Goethe manchmal entgegen. Alles Übrige kann man ins Feuer werfen. Die Leute können auch keinen Hundsstall zeichnen. Da wolle man idealistische Gestalten, aber alles, was ich davon gesehen, sind Holzpuppen. Dieser Idealismus ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur. Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten und gebe es wieder in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum bemerkten Mienspiel.
Soweit ein paar Sätze aus dieser Kunstdebatte, die natürlich Schreibende bis ins 21. Jahrhundert umtreiben. Eben, wer soll der Held, die Heldin unserer Romane sein?
Nicht? Wenn man hier anschaut, was hier genannt wird als Vorbilder, dann ist das Shakespeare, dann ist das Goethe, dann sind das Volkslieder und dann ist es der Begriff Leben, der das alles zusammenhält. Und das sind keine Begriffe, die aus der sozialistischen Diskussion stammen und keine Autoren, die dahin gehören. Das sind Autoren, die gehören in die Romantik. Autoren und Begriffe, die in der Romantik hochgehalten wurden. Und der Begriff Leben, der deutet voraus nicht auf Karl Marx, sondern der deutet voraus auf Friedrich Nietzsche, auf die Lebensphilosophie. Darin liegt etwas ganz Modernes von Büchner in diesem Lebensbegriff, der ja auch die ganze Triebsphäre, das ganze Denken vom Körper her und das Denken von den Niedrigen her bestimmt.
Klar, also die soziale Komponente ist wichtig, aber der Dichter ist kein Lehrer der Moral, schreibt er auch in einem Brief an die Eltern, wo er Dantons Tod, der natürlich das höfische Empfinden oder die Dezenz mehr als einmal wahrscheinlich strapaziert. Also da ist er auf der Seite der Natur. Also die Natur ist auch ein ganz wichtiger Begriff für Büchner. Nicht? Jetzt, Stichwort Romantik, das führt zu Leons und Lena, diesem Lustspiel, das immer noch häufig gespielt wird, dankbare Rollen hat, aber verteufelt schwer gut zu inszenieren ist.
Nicht? Das ist richtig. Es geht sehr, sehr leicht schief. Das ist
eine, stellen Sie uns jetzt kurz vor.
Eine Art von Witz. Und ich habe mal die Formel Weltschmerz und Wortspiel dafür gebraucht. Ja, die Handlung ist eigentlich überaus schlicht. Man hat zwei winzige Fürstentümchen. Das eine regiert von König Peter, von dem anderen erfahren wir nichts. Im einen gibt es einen Prinzen, im anderen eine Prinzessin. Und beide sollen miteinander verheiratet werden. Und beide fliehen vor dieser Heirat und wollen das nicht. Dann sind sie unterwegs und ausgerechnet diese beiden finden sich natürlich, verlieben sich ineinander. Und es kommt am Schluss aus Liebe zu dem Ergebnis, was ursprünglich die Politik wollte. Das wäre nur so erzählt natürlich eine sehr schlichte und eigentlich kitschige Geschichte, aber Büchner macht daraus eine überaus witzige Sache, auch mit Satire und mit eben sehr viel Weltschmerz, wie diese beiden Menschen, die eigentlich äußerst melancholisch sind, wie in der Liebe sich dann doch alles auflöst. Und der Weltschmerz auflöst und Leute, die sich gerade noch umbringen wollten, dann plötzlich das Paradies finden. Und so, da gibt es eben auch, von Prinzessin Lena gibt es so einen Satz wie, es gibt Menschen, die unglücklich sind, bloß weil sie sind. Ich glaube, das gehört zu den Sätzen, die bis heute hallen.
ja auch das ganze Wortfeld Langeweile, das in Leons Lena wichtig ist, aber auch beim Lenz ja schon vorkommt, dass dem ist auch immer Langeweile. Ja. Also der Fatalismus, die Handlungsunfähigkeit oder Zwecklosigkeit, der Zweifel am Sinn des Tuns und des Seins, das dringt immer durch, hier augenzwinkernd, wortspielerisch. Ja. Es wird ein gutes Ende, oh Zufall, oh Vorsehung, sagen dann die beiden. Und dazwischen sind wir wieder dazwischen, zwischen Entscheidung oder Zufall.
Oh Zufall, sagt Leons, das ist ganz modern, sagen die Leute heute auch, als wäre es eine Antwort. Oh Vorsehung, sagt Prinzessin Lena, das ist eigentlich ein Begriff aus dem alten christlichen Kontext, der doch dem ganzen Leben einen Sinnrahmen
unterstellt,
gibt.
Ja.
Und diese beiden eben Extrempositionen, die finden dann dort in einem Happy End zusammen, das zwar einen ironischen Charakter hat, aber eben typisch für die Romantik ist. Romantische Literaturkomödie übrigens auch in dem Sinn, weil es auch wieder ungeheuer viele Vorlagen verarbeitet. Also ein richtiges kleines witzig flirrendes Zusammensetzspiel.
Das ja auch sich dann vom Idealismus oder der Klassik abhebt, mit der Parodie auf die Italiensehnsucht, nicht? Oder weil die Leute nicht nach Italien können stellen, wollen sie Brennspiegel aufstellen an den Grenzen des kleinen Reiches. Ja. Und da soll es dann immer so warm sein.
Zu distillieren nach Ischia.
In die mediterrane Wärme. Also auch hier ein funkenschlagendes Kleinod. Jetzt aber, Hermann Kurzke, in unserer Passage sollten wir sicher sprechen vom Wojciech. Ich denke, wenn auch die Quellenlage noch erbärmlicher wäre, wenn nichts übrig geblieben wäre von Georg Büchner, außer dem Wojciech-Fragment, wir würden genauso hier sitzen und über ihn sprechen, nicht?
Ja, das ist großartig und überwältigend. Und ich muss sagen, so aus meiner Optik war mir an sich das, was man in den Literaturgeschichten und von den Schulen her bekommt über den Wojciech, dessen war ich eigentlich total überdrüssig. Und dann habe ich mich vertieft in diese vier Handschriften, die man davon hat, die einander teils überlagern, von denen kein Mensch richtig weiß, wie sie eigentlich zusammenpassen. Und die Forschung hat da aber eine Reihenfolge rauskriegen können. Und ich habe dann gedacht, als Biograf, ich muss anhand dieser Reihenfolge, muss ich sehen können, was hat sich im Inneren Georg Büchners getan. Da sieht man, der erste Stoffbereich war etwas, was er als Fall vorfand, schon von der Familie her. In der Zeitschrift für Staatsarzneikunde war das Gutachten erschienen, das der Hofrat Clarus gemacht hatte über den Mörder Wojciech, der im Jahr 1824 in Leipzig hingerichtet worden war, weil er seine Geliebte erstochen hat. Also das war das, was Georg Büchner schon aus der Familientradition, aus der ärztlichen Tradition bekam. Und dementsprechend, weil das aus dem medizinischen Bereich kam, aus dem gerichtspsychiatrischen Bereich, fühlte er sich auch als Mediziner angesprochen. Und eine Gruppe der Handschriften ist medizinsatirisch. Und wir haben ja auch da eine Figur, den Doktor, der also ganz klar diese medizinsatirische Sphäre hat. Und
also er setzt ja Wojciech humanen Experimenten aus, nicht? Er darf nur Erbsen fressen und hat entsprechend dann gesundheitliche Schäden, Halluzinationen,
die da untersucht werden.
Und
Büchner kannte das aus der Familie. Sein Vater hatte ein kleines Schriftchen geschrieben über eine Selbstmörderin, die sich durch Verschlucken von Stecknadeln umbringen wollte. Und diese medizinische Kälte in dieser Schrift, die ist unbeschreiblich. Der beobachtet es also genau und dann macht die das öfters und dann fängt er an, die Nadeln zu markieren und festzustellen, wie lange brauchen die, um den Darm zu durchwandern und so. Der interessiert sich überhaupt nicht für diesen Menschen, diese Selbstmörderin, die sich umbringen will. Der interessiert sich nur für das Tempo der Nadeln im Darmkanal. Und das ist die gleiche Optik, die der Doktor im Wojciech auf den Erbsenesser hat und auf andere Fälle, nicht?
Ja, was hat Büchner jetzt gemacht, nicht? Das ist das Drama der Kreatur, der Gequälten.
Es ist die gequälte Kreatur, aber es ist auch der Mensch überhaupt. Da gibt es einen ganz starken, aus meiner Sicht bisher vernachlässigten Bereich. Hier geht es um die Triebe, hier geht es um die Erotik, um die Sexualität, hier geht es um Männlichkeit, um Männlichkeitskonkurrenz, um Potenz oder Impotenz und auch von der Seite des Mädchens, von Seiten Marie, die mit Wojciech zusammenlebt und ein Kind hat und so quasi halb und halb verheiratet ist. Aber da sieht sie dann den Tambourmajor, einen Mann, von dem sie sagt, wie ein Löw, wie ein Stier. Und auch bei ihr erwachen die Triebe. Es ist einfach die Sexualität, die sie hinreißt zu diesem Fehltritt, der dann dazu führt, dass Wojciech, anstatt dass er seinen Nebenbuhler irgendwie bestraft, ermordet er das Liebste, was er hat, nämlich seine Geliebte. Das sind schreckliche Dinge, die aber eigentlich unter bestimmten Umständen jeden Menschen passieren können. Also dieses nicht über sich selbst wirklich Gewalt haben, das ist bis rückwärts zum Fatalismusbrief. Ich fühle mich wie zernichtet unter dem Fatalismus der Geschichte. Die Menschen wissen oft nicht, was sie tun. Sie werden getrieben zu Handlungen, die sie eigentlich nicht wollen, die aber sich ergeben aus dem Gewicht der vitalen Kräfte, die auf sie einwirken.
Sowohl der vitalen Kräfte und hier natürlich ist es auch noch ein Fall von sozialer Deprivation. Also das wird immer wieder ja auch gesagt, wie arme Leute, das hat keine Tugend. Also erstens das Fressen, zweitens die Moral, nicht? Ist hier schon angelegt.
Das ist hier schon angelegt. Da sind ein paar gute und viel zitierte Sätze drin in dieser Passage, wir arme Leute. Aber ich lege Wert darauf, dass das nicht das Einzige ist und dass der Fall ausgelöst wird nicht durch Armut und Reichtum, sondern der Fall wird ausgelöst durch diese Frage der des Triebkonflikts und der Männlichkeitskonkurrenz.
Ja, Hermann Kurzke, ich schlage vor, dass wir bei dieser Kernstelle auch mal Ihren Tonfall direkt hören, wie Sie versuchen, Wojciech zu bündeln.
Wojciech, dieser gutmütige apokalyptische Erbsenesser, springt Menschen verschiedenster Art an, Künstler und Bürger, Intellektuelle und Arbeiter, Konservative und Sozialisten. Er ersticht eine schöne Frau, die Motive bleiben ungenügend, aber das ist kein Mangel, das ist eigentümlich stark. Das ganze Leben mit seinem Elend war sein Motiv. Alle waren mitschuldig, der Tambourmajor, der Doktor, der Hauptmann, die Handwerksburschen, Marie, alles war mitschuldig, der Markt, das Militär, die Kirche, die Gesellschaft. Aus lauter Hilflosigkeit die Geliebte ermorden, konnte im Grunde jeden passieren. Eine Grundmelancholie, die kein wahres Leben kennt, liegt über Wojciech. Bilder und Blitze, Farben und Stimmungen sind wichtiger als die Mordgeschichte. Das Groteske mischt sich mit dem brunnentief Wehmütigen. Das Animalische ertränkt das Intellektuelle. Die Menschen dampfen. Das Rot der Liebe und des Blutes macht wechselnd eiskalt und höllenheiß. Im Reigen wirbeln Sargnagel und Exerzierzage, sie kreisen inmitten von Hornissen, Hurenkindern, Hammelfleisch und Hobelspänen. Eine Stimmung, die traurig ist über die gesamte Einrichtung des Seins, hält das Stück mehr zusammen als die Handlungsfolge. Alles ist Satire, Groteske, Ironie und Irrsinn. Es gibt kein unzerfressenes Pathos, außerdem des Neuen Testaments. Das hohe Personal ist so lächerlich wie das Niedere. Dieser Schmerz in allem, mit den Volksliedfetzen dazwischen. Ein Spiel von Liebe und Tod, aus dem es kein Entrinnen gibt. Irrational, düster.
Hermann Kurzke las eine Passage aus seinem Buch Georg Büchner, Geschichte eines Genies zum Wojciech. Ja, da ist jetzt ganz vieles gesagt, eben dieser Schmerz in allem. Es gibt ja noch eine Schlüsselstelle zu diesem Büchner-Verständnis im Text von Wojciech selber, eine Passage, die grundsätzlich gar nicht in dieses Stück gehören müsste. Das ist das berühmte Märchen der Großmutter. Hermann Kurzke, ich schlage vor, wir hören uns das auch noch an und versuchen dann den Bogen zu schlagen, was diesen Georg Büchner als Menschen auch eigentlich umgetrieben hat, noch ein bisschen näher zu benennen. Da sind also Kinder und Sie sagen, Großmutter, erzähl.
Es war einmal ein arm Kind und hat kein Vater und kein Mutter. War alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot. Und es ist hingangen und hat gärt Tag und Nacht. Und wie auf der Erd niemand mehr war, wollt's in Himmel gehen. Und der Mond guckt es so freundlich an. Und wie's endlich zum Mond kam, war's ein Stück faul Holz. Und da ist es zur Sonn gegangen. Und wie's zur Sonn kam, war's ein verwelkt Sonneblum. Und wie's zu den Sterne kam, waren's klei golde Mücke, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehe steckt. Und wie's wieder auf die Erd wollt, war die Erd ein umgestürzter Hafen und war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und gärt, und da sitzt es noch und ist ganz allein.
Das berühmte Märchen aus Georg Büchners Woyzeck, in hessischem Tonfall gehalten, und ist ganz allein. Also da sind wir, glaube ich, auch noch bei einem großen Motiv der Einsamkeit. Das klang schon bei Lenz an, diese Verlorenheit in der Natur, in der Gesellschaft erst recht. Ja, was hat Georg Büchner eigentlich umgetrieben? Wie kommt er zu einem solchen Märchen? Ihrer Meinung nach, jetzt nach Erkenntnis wirklich allem, dem wenigen, was wir von ihm wissen, aber doch dem vielen, das Sie darüber geforscht haben, Hermann Kurzke.
Dieses Märchen gilt immer als ein Paradestück des Nihilismus. Ich würde zunächst mal sagen, das Märchen als Form kommt aus der Romantik. Es verbindet Büchner mit der Romantik. Aber es ist natürlich ein Antimärchen. Und als Antimärchen beschreibt es die Geschichte der Entmythologisierung, wie die Welt ihres Sinns entkleidet wird. Und das ist die Geschichte der Aufklärung. Die Aufklärung, die die Mythen zerpflückt, die die Religion zerpflückt. Und das, was übrig ist, ist eben nicht der emanzipierte, freie, glückliche Mensch, sondern das ist das arme Kind vor dem Hafen. Die Welt ist nichts anderes mehr als ein umgestürzter Hafen. Und ich sehe in diesem Märchen Büchner als Romantiker, der die Aufklärungskritik betreibt. Der sagt, das wird aus unserer Welt, wenn wir so weitergehen, wie wir gehen.
Also eine zutiefst widersprüchliche Haltung. Daneben ist er ja überzeugter Naturwissenschaftler, forscht Medizin, dann auch in Zürich. Genau. Wir haben jetzt die letzte Lebensstation noch nicht erwähnt.
Das ist auch eine Selbstkritik. Natürlich, ja. Er betreibt dieses Geschäft. Er ist Anatom, er zergliedert die Welt. Er sucht die Nerven. Die Nerven sind sein Spezialgebiet. Er macht genau das, von dem er spürt, dass der Sinn der Welt zerstört wird.
Er spürt die Aporien und er spürt, das ist ja auch das Prägnante im Woyzeck, die Empathie für die leidende Kreatur. Ja. Also eigentlich Agape, könnte man auch sagen, eine Liebe zur Menschheit und eben auch für die Niedrigsten, wie es im Kunstdiskurs vorkommt. Also in diesem Widerspruch ist befangen, das treibt ihn in der Kunst um, während er nach außen jetzt in eine fast spießige bürgerliche Existenz sich hineinbegeben würde mit dieser Pfarrerstochter aus Straßburg, die sie ziemlich kritisch zeichnen, also nicht sehr lustvoll, und dieser wissenschaftlichen Laufbahn an der Universität Zürich, wo er mit einem berühmten Naturwissenschaftler Lorenz Ocken eine Anstellung findet und dort dem Typhus erliegt.
Ich glaube, das Leiden unter diesem Widerspruch erzeugt auch die Dichtungen. Er merkt, dass er das, was er am Tag tut, dass das eigentlich etwas zutiefst Menschliches in ihm nicht erfüllt und unbeschäftigt lässt. Und das kommt in so einem Produkt wie dem Woyzeck zum Ausdruck, mit dieser ganzen Sympathie für die leidende Kreatur.
Also ganz früh schreibt er ja auch schon, was ist es, was in uns lügt, tut, stiehlt und mordet. Ja, er ist ein großer Getriebener und Zweifelnder, nicht? Und das macht ihn natürlich für Leser bis heute hochattraktiv, denke ich, nicht?
Ja, es hat alles eine unglaubliche Frische bis heute behalten, eben weil es auch so die Äußerungen eines genialen jungen Menschen sind, der sich auf eine gewisse Weise nicht kontrolliert. Man sieht ja, wenn er kontrolliert schreibt, in seinen wissenschaftlichen Schriften ist er ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Aber wenn er sich so nachts die Feder fließen lässt, da gelingen ihm Dinge, die sind von einer Präzision, einem Glanz, der bis heute nicht verblasst ist.
Da muss man ja auch sagen, der Woyzeck ist formal natürlich auch ein Vorläufer der ganzen Dramatik des 20. Jahrhunderts bis zu einem Harold Pinter oder einem Samuel Beckett. In der Art, wie die Leute aneinander vorbeireden, wie sie sich entfremdet werden.
Ja. Und die Unfertigkeit, die bietet ja, natürlich den Regisseuren auch ein riesiges Anregungspotenzial, weil man einfach immer eine Konzeption bilden muss, wie gehören diese Sachen eigentlich zusammen.
Wie war das jetzt beim Schreiben? Sie haben es gesagt, Sie haben methodisch sich nicht korrekt verhalten, indem Sie sehr eng führen die Texte auf biografische Begebenheiten, Erlebnisse zurück, also auch ein schwieriges Verhältnis zum Vater, diese vielleicht schon ein bisschen erkaltete Liebe, durch die lange Verlobungszeit erkaltete Liebe, die mit dem vitalen Trieb nicht zusammengehen kann. Es gibt auch Vermutungen eben noch über eine andere Liebeserfahrung mit einer Fiebert über seinem gefallenen Mädchen. Aber das bleibt ja eigentlich alles im Unsicheren, im Wagen.
Es gibt dafür immerhin eine saubere Quelle. Und wir haben so viele Dinge bei Büchner, wo wir nur eine Quelle haben, dass wir eben die eine Quelle dann auch belasten müssen. Und es gibt aus meiner Sicht keinerlei Gründe, an der Existenz dieser Fille Perdue zu zweifeln. Die ist besser bezeugt als vieles andere, was man über Büchner behauptet und für das man auch nur irgendwo einen Halbsatz in irgendeinem Brief hat.
Also er wird uns weiter beschäftigen, nicht Hermann Kurzke, dieser Georg Büchner. Ja, was bleibt, wenn Sie es nochmals für sich bündeln sollen? Warum sollen wir Büchner heute lesen? Was kann er uns vermitteln?
Es sind immer noch unsere Fragen, mit denen er sich beschäftigt und seine Jugend, seine Frische, sein uns Anspringen mit all dem, was er macht, das hoffe ich auch mit bei der Biografie ein bisschen gezeigt zu haben. Es gibt vielleicht fürs Erste dann auch eine neue Möglichkeit, das zu lesen, das Werk im Horizont einer Person. Und heute ist, glaube ich, das Interesse auch sehr groß, wie Personen eigentlich funktionieren. Also die Persönlichkeit behält eine Faszination, allein durch den frühen Tod. Nicht? Man sagt das, wenn Büchner angesprochen wird, sagt man sofort, der ist mit 23 im Vierteljahr gestorben. Und das ist ja auch eine furchtbare Katastrophe. Und das wirkt hinein in jede Art, der das Werk zu sehen. In jede Art der Rezeption wirken diese persönlichen Motive hinein. Aber die Grundtatsachen der Moderne, eben die anti-idealistische Orientierung, also das Sehen von den sozialen Verhältnissen her, vom Körper her, eines Menschen, von all diesen Bedingungen her, der Medizinerblick, nicht, der hier drin ist, alles das hat an Aktualität einfach nichts eingebüßt. Das sind Fragen, mit denen wir bis heute nicht fertig sind.
Sie versuchen ja dann immer wieder, fast psychoanalytisch auch, seinen Motivationen, sein Vorgehen, seinen Handlungen nachzugehen, auch mit fast eben literarischen Imaginationen. Also Sie wagen sich da eigentlich übers Feld des Wissenschaftlers weit hinaus. Wie hat sich das ergeben?
Das kam von der Quellenlage her, weil ich glaube, dass es besser ist, etwas zu sagen, als nichts zu sagen. Und wenn wir das Innenleben einer Person erforschen wollen. Das ist so, wie wenn man auch mit den prähistorischen Leuten heute deren Lebensexperimente nachmacht und deren Techniken nachmacht. Dabei erfährt man etwas. Man lernt selber dazu. Und das habe ich versucht, mich hineinzubegeben in Situationen. Wenn zum Beispiel Menschen, das gilt eigentlich für jede Biografie, ihre ersten Liebeserfahrungen machen, ist das in der Regel von einer enormen Bedeutung für die Persönlichkeiten, hinterlässt aber in der Regel keine schriftlichen Spuren. Und ich habe vom literarischen Werk her, von der Vielzahl der faszinierenden Frauenfiguren, die da sind, gesagt, irgendwoher muss diese Erfahrung kommen. Sowas denkt man sich nicht nur aus als junger Mensch, sondern er muss einer gewesen sein, der fasziniert war vom Frausein überhaupt, von Frauen überhaupt. Und es gibt dann auch literarische Stellen, wo er sagt, warum wird der Glutstrahl der Liebe gebrochen wie ein Prisma in viele Farben und wir dann müssen wir die Frauen zusammensammeln, wie in Dartos Tod Danton das macht. Also diese Vorstellung von vielen Frauen, von Frauen im Plural, die versuchte ich auch ein bisschen in Vorstellungen zu bringen.
Also insofern wirkt er doch als Frühvollendeter. Er wirkt keineswegs als 23-Jähriger, sondern hat so erfahrungsgesättigte Figuren geschaffen, dass man auch den Eindruck hat, er hat schon das ganze Leben gelebt. Nicht?
Deswegen spielt diese Fille Perdue für mich schon eine sehr große Rolle. Das war möglicherweise eine Prostituierte, die er möglicherweise im Zusammenhang mit seinem Medizinstudium kennengelernt hat und in die er sich wohl verliebt hat und von der Quelle zufolge, aus der wir das haben, das ist das Tagebuch des Freundes Alexis Mouston, die er auf das Niveau von Engeln zu erheben trachtet. Das ist auch ein rührender Plan für einen jungen Menschen, der ein gefallenes Mädchen trifft und will das irgendwie zurückführen. Und ich sehe das dann im literarischen Werk in Danton, in der Marion-Figur, in Léonce und Lena, in der Rosetta-Figur. Das sind Figuren, die aus dieser Welt stammen könnten. Ich behaupte nicht, es ist mit Sicherheit so gewesen, aber ich setze mein Puzzle so zusammen, dass es, wenn man es so macht, dann passt.
Und er ist natürlich, obwohl er sich immer vorhandener Stoffe bemächtigt, absolut genuin und originär und originell. Also auch Büchner-Sätze kann man nicht imitieren.
Die Stoffe sind manchmal relativ träge und langweilig. Meinetwegen Oberlins Bericht, den liest man als Historiker mit Interesse. Aber die Faszination kommt durch ganz wenige Zugriffe, durch die Zusammensetzung und dort, wo Büchner dann plötzlich rausgeht aus dem Oberlin-Ton und eigenen macht nicht, die kommt durch den neuen Zusammenhang, kommt eine Faszination rein, die es vorher nicht hatte.
Die Verquickung auch wie im Brennglas von politischem, hochpoetischem, wissenschaftlichem, also Wissen und Poesie gehen eine Verbindung ein. Ja, das Wort Genie. Hermann Kurzke ist berechtigt. Ich schlage vor, dass wir das Gespräch über diesen außerordentlichen Autor, der auch als Mensch beeindruckt, mit seinem Interesse an Ethik, mit seinem Mitleiden, dass wir aufhören mit den letzten Sätzen aus Ihrem Buch. Sie sagen, er ist inkommensurabel. Ich habe vor gut 25 Jahren mit dem Autor einer immer noch wegweisenden Studie, mit Hans Meyer aus Leipzig, aus Anlass des 150. Todestags von Büchner gesprochen. Und Hans Meyer hat damals auch gesagt, er wird immer rätselhafter. Man kommt ihm nicht bei, er kommt aus keiner Tradition in dem Sinne. Also er ist ein erratischer Block in dieser deutschen Literatur. Und so schließen auch Sie mit klaren Sätzen, die jetzt am Ende dieser Passage stehen.
Mit Büchner wird man nicht fertig. Er hält es aus, dass man sich Jahre und Jahrzehnte mit ihm beschäftigt. Schlechte Autoren halten das nicht aus. Büchner hält es aus, weil er nach allen Erklärungen immer noch ein Mona Lisa-Lächeln parat hat für seine Erklärer. Über Ewiges zu reden, steht uns nicht zu. Natürlich gibt es nur eine relative Unsterblichkeit, eine Art Klassizität. Büchner lebt, so wie Homer oder Goethe, solange jede neue Epoche bei ihm etwas findet, was ihr hilft, sich zu verstehen. Revolutionär gesonnene Epochen mögen Revolution finden, fatalistisch gesonnene Fatalismus. Immer wird Büchner sie von der anfänglichen Inanspruchnahme für eigene Ideologien allmählich hinweglocken in irgendeine Tiefe, in der die Ideen nicht mehr nur die Töchter der Interessen sind. Unsterblichkeit ist kein Tatbestand, sondern eine Metapher, allerdings eine wirksame. Lesend gelingt Kommunikation mit physisch Toten ohne weiteres. Auch zwei Jahrhunderte nach seiner Geburt möchte man mit Georg Büchner Gespräche führen. Ich würde ihn gern ausfragen, aber er würde sich selbst auch nicht erklären können.
Georg Büchner, Geschichte eines Genies. So lautet der Titel von Hermann Kurzkes neuer, kundiger und eigenwilliger Biografie. Hermann Kurzke las zum Abschluss unseres Gesprächs für die Passage die allerletzten Sätze aus seinem Buch. Es ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Redaktion Hans-Ulrich Probst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.